Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz, ganz herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. An diesem doch sehr heißen Tag freut es mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben es mal wieder, beziehungsweise der Referent hat es erneut geschafft, über 100 Leute in die Bibliothek zu locken. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und an dieser Stelle möchte ich unseren Freund des Hauses hier ganz, ganz herzlich begrüßen. Lieber Karl-Heinz Weißmann, danke, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Man kann über Karl-Heinz Weißmann entweder extrem viel und extrem lange erzählen oder man kann es extrem kurz machen. Ich möchte heute nur herausheben, dass, und das ist meine feste Überzeugung, Karl-Heinz Weißmann höchstwahrscheinlich der prominenteste Konservative, wirklich konservative Intellektuelle in Deutschland ist. Und es freut uns sehr, dass er unserem Haus verbunden ist und dass er immer wieder zu allen Fragen der Zeit so eloquent Stellung nimmt. Lieber Herr Weißmann, Sie haben dieses Jahr Ihren 60. Geburtstag gefeiert. Es gibt eine wunderbare Festschrift über Sie, aber Sie lassen nicht locker. Sie schreiben weiter Bücher und in diesem Jubiläumsjahr 1919 haben Sie sich wieder einmal auf Ihr Urfeld geschlagen, nämlich die Historie, das Jahr 1919, das Sie als Schlüsseljahr bezeichnen. Was Sie damit genau meinen, werden wir hier gleich hören. Ich denke, es ist nach 100 Jahren Revolution, Versailler Vertrag. Ganz, ganz wichtig, dass Sie zu diesen Fällen Ihre Stimme erheben und dass Sie uns etwas dazu sagen. Und ich denke, das soll es für heute von mir gewesen sein. Lieber Weißmann, wir freuen uns 1919, die Buchvorstellung. Ganz, ganz herzlich willkommen bei uns.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich schließe mich dem Ausdruck der Begeisterung an, dass Sie es hierher geschafft haben, trotz der Temperaturen. Es ist immerhin nicht ganz so schlimm wie vor einer Woche. Da sind wir im Kronprinzenpalais fast zerflossen vor Hitze. Den Zustand haben wir noch nicht erreicht. Aber wie gesagt, man könnte sich bei dieser Gelegenheit, bei diesem Wetter, auch etwas anderes vorstellen als Abendunterhaltung. Also freue ich mich umso mehr, dass Sie hierher gefunden haben. Das Buch, das Ihnen hier vorgestellt wird, ist eine relativ kurzfristige Entscheidung gewesen. Ich hatte vor einem Jahr eigentlich noch nicht vor, dieses Buch zu schreiben. Ich habe damals aber mit Herrn Bäckermann als dem zuständigen Redakteur der Jungen Freiheit über eine ganze Reihe von Themen gesprochen, zu denen er gerne Texte haben wollte, die sich auf das Kriegsende und dann auf das Jahr 1919 bezogen. Während ich so mein Material sortierte, stellte ich fest, dass ich im Laufe der Zeit und nicht zuletzt, weil ich mich ja mit der Vorgeschichte des Nationalsozialismus sehr intensiv beschäftigt habe, so viel Material gesammelt hatte, das eigentlich nie irgendwie zum Einsatz gekommen war, dass ich mir sagte, da könnte man eigentlich noch mehr draus machen, aber damit war es auch abgetan. Wer von Ihnen in das Buch schon hineingeguckt hat und die Einleitung nicht überschlagen hat, der wird wahrscheinlich gesehen haben, dass meine Entscheidung, das Buch zu schreiben, gefallen ist aus Anlass der Gedenkstunde, die der Deutsche Bundestag am 9. November des vergangenen Jahres durchgeführt hat. Ich war da eingeladen, zusammen mit Herrn Stein, und wir haben auf der Tribüne gesessen. Und ich muss zugeben, dass als ich die Einladung erhielt, ich nur im Kopf hatte, 9. November ist klar, ja, nicht, also da wird in Anbetracht der Reichskristallnacht. Und dann als zweites fiel mir ein, ja, also natürlich, Mauerfall ist auch, aber ich muss zugeben, der 9. November 1918 als der Tag der Novemberrevolution, den hatte ich ursprünglich gar nicht präsent. Das wurde mir erst klarer, als ich an dem Morgen die FAZ aufschlug und sah, mit welchem Tenor nun an diesen Tag gedacht werden sollte und dann der Herr Bundespräsident seine Rede hielt. Ich muss offen zugeben, dass diese Rede mich nachhaltig verstört und verstimmt hat. Und zwar nicht, dass ich etwa glaube, dass bei solcher Gelegenheit Vorlesungen zur Geschichte gehalten werden oder der Herr Bundespräsident jetzt etwa sich veranlasst sehen müsste, die Forschungen zur Zeitgeschichte im Detail heranzuziehen oder irgendjemand, der für ihn die Rede geschrieben hat. Das alles erwartete ich gar nicht, aber ich fand es doch irritierend, dass der Eindruck erweckt wurde, als ob der 9. November 1918 für die Deutschen irgendwie ein großartiger Tag sei, über den man sich nicht nur freuen sollte, nein, sondern damals hatte eigentlich, wenn man so will, die Lichtspur in unserer Geschichte endlich begonnen, nach wahrscheinlich ungefähr 1000 Jahren der Finsternis. Das fand ich so bizarr, dass ich mir gesagt habe, dagegen müsste man jetzt eigentlich etwas machen. Nach dem Ende der Feierstunde war noch zu einem kleinen Umtrunk eingeladen worden, im Büro einer Fraktion, ich nenne jetzt nicht den Namen der Partei, und da haben Herr Stein und meine Wenigkeit und Henrik Broder sich hinbegeben. Und auf dem sehr langen Weg bis zu diesem Fraktionsbüro sprachen wir darüber, worauf wir denn bei diesem Umtrunk jetzt eigentlich anstoßen sollten. Der 9. November 1938, das war uns allen klar, schied von vornherein aus. Der 9. November 1989, dazu wären wir grundsätzlich bereit gewesen, aber wenn man noch einmal an den Tenor der Rede von Herrn Steinmeier dachte, dann konnte es ja wohl eigentlich bloß der 9. November 1918 sein. Und Herr Broder und ich jedenfalls waren entschlossen, darauf das Glas nicht zu erheben. Er hat die Situation dann gerettet, indem er gesagt hat, also er schlage vor, dass wir auf den Kaiser trinken. Und das Projekt erwies sich als mehrheitsfähig und so haben wir das auch gemacht. Es war allerdings so, dass wir das Glas erst absetzen mussten, um festzustellen, dass offenbar Herr Broder einen anderen Kaiser gemeint hatte als ich. Aber eine solche Petitesse war etwas, worüber man hinweggehen kann. Der Anlass 9. November 1918 und alles, was folgt, ist meiner Meinung nach eben deshalb von so zentraler Bedeutung für die Geschichte des 20. Jahrhunderts und man muss ja leider sagen, auch für die Geschichte des 21. Jahrhunderts. Weil wenn man nicht davon ausgeht, dass schon 1914 im Grunde genommen alles erledigt war und keine Optionen mehr bestanden, eine Anschauung, die ich nicht teile, dann wird man eben sagen müssen, spätestens 1918 sind die Weichen in einer Weise für die deutsche Geschichte gestellt worden, die man nur als, sagen wir, unglücklich betrachten kann. Ein Moment des Feierns ist das nach meinem Dafürhalten nicht. Diese Revolution war keine. Ein nicht geringerer als Walter Rathenau hat von der überflüssigen Revolution gesprochen und er war mit dieser Auffassung unter seinen Zeitgenossen keineswegs allein. Man war sich allgemein einig, dass hier ein Zusammenbruch stattgefunden hatte, der durch zwei Sachverhalte irritierte. Zum einen, die alte Ordnung, die doch so fest verankert schien, hatte keine Verteidiger gefunden. Abgesehen von ein paar Handvoll Offizieren, die willens waren, die alte Fahne notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Ansonsten hat sich die gesamte Elite des kaiserlichen Deutschlands fast über Nacht verflüchtigt. Und von den Institutionen dieses stolzen Reiches blieb über Nacht praktisch nichts über. Diejenigen, die plötzlich den Ton angaben, waren im besten Falle überfordert. Das betraf vor allen Dingen die Führer der MSPD, der Mehrheit Sozialdemokratie. Das waren Leute, von denen man sagen muss, dass sie sehr anständig, aber den Herausforderungen ohne Zweifel nicht gewachsen waren. Ein Friedrich Ebert, ein Philipp Scheidemann und andere haben versucht, in dieser Situation das Beste zu erreichen. Aber wenn man sich anschaut, wie sie agiert haben, dann wird man sagen können, das Äußerste, was sie zustande gebracht haben, war, noch Schlimmeres zu verhindern. Max von Baden, der letzte kaiserliche Reichskanzler, hat Friedrich Ebert ja die Regierungsgeschäfte mit den Worten übergeben, dass er ihm das Schicksal des Reiches in die Hände legt. Und Friedrich Ebert, anständiger Mann, der er war, hat gesagt, ich habe diesem Reich zwei Söhne geopfert. Sie dürfen darauf vertrauen, dass ich natürlich mein Bestes geben werde. Das hat er ohne Zweifel getan. Wenn man sich aber die Entwicklung im Übergang 1918-19 anschaut und alles, was sich da vollzogen hat, dann wird man doch sagen müssen, die Vorgänge erweisen einerseits eine große Unsicherheit, wo es hingehen soll. Auch die MSPD war ja anfangs überzeugt, es werde zur Entstehung einer sozialistischen deutschen Republik kommen. Und es kam eigentlich auch nur eine einzige Flaggenfarbe in Frage und das war Rot. Ein großer Teil der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung hier beispielsweise in Berlin, war offensichtlich der festen Überzeugung, dass ein neues Zeitalter angebrochen sei. Entweder glaubte man dem amerikanischen Präsidenten Wilson alles, was er gesagt hatte und vor allen Dingen im Rahmen der sogenannten 14 Punkte verkündete, also ein Frieden ohne Sieger und Besiegte, eine Zukunftsordnung, in der tatsächlich die Völker nach dem Prinzip der Selbstbestimmung ihre eigene Ordnung wählen dürften und auf friedlichen Ausgleich hin und allgemeine Abrüstung ein neues Zeitalter beginnen werde. Oder aber sie waren sogar davon überzeugt, dass die große sozialistische Menschheitsverbrüderung bevorstehe und Russland so etwas wie der Ausgangspunkt einer Umwälzung sei, die es in der Geschichte der Menschheit in dieser Form so noch nie gegeben habe. Alle diese Vorstellungen erscheinen im Nachhinein fantastisch. Man ist irritiert, aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es kaum irgendeinen Zeitgenossen gab, der ganz unbeeindruckt war von solchen Vorstellungen. Bis weit in die konservative Rechte hinein glaubten die meisten Beobachter des Zeitgeschehens, dass jetzt tatsächlich alles ganz anders werde und dass die Konzepte, die man in der Vergangenheit verfolgt hatte, die Vorstellungen von Politik, also beispielsweise die in Deutschland doch sehr tief verankerte Vorstellung von Realpolitik, die auf Macht basiert und auf Machtausgleich, dass das alles in Zukunft keine Rolle mehr spielen solle. Diese Vorstellungen haben auch die Vorbereitungen zur Wahl der Nationalversammlung noch mitgetragen. Aber während diese Vorbereitungen getroffen wurden, gab es eben Kräfte, die wesentlich entschlossener daran dachten, in Deutschland einen Umsturz herbeizuführen. Das waren vor allen Dingen die Kommunisten, aber auch ein großer Teil der sozialdemokratischen Linken. Man darf nicht verkennen, dass viele der Aktionen, die die Führung der gemäßigten Sozialdemokratie Anfang 1919 veranlasst, sich letztlich nur daraus erklären, dass man sehr genau wusste, dass die eigene Basis einem gemäßigten Kurs im Grunde nicht zu folgen willens war. Ein Mann wie Gustav Noske, der dann Reichswehrminister geworden ist, hat sich immer wieder verzweifelt darüber geäußert, dass im Grunde genommen seine Parteigenossen ihm jederzeit drohten, auf die Seite der dann gegründeten KPD oder der unabhängigen Sozialdemokratie überzugehen, wenn die MSPD nicht einen schärferen Kurs verfolgte. Die Wahlen zur Nationalversammlung haben allerdings dieser Tendenz erst einmal die Spitze gebrochen, was nicht zuletzt mit dem Ausgang dieser Wahl zu tun hatte. 2/3 der Wähler haben eben für die MSPD, die linksliberale Deutsche Demokratische Partei und das Katholische Zentrum, also für Parteien, die nach allgemeinen Maßstäben eher der Mitte zuzuordnen waren, gestimmt. Die Konservativen, die Nationalliberalen hatten sich im Grunde genommen noch nicht reorganisiert oder die Völkischen spielten in dieser Nationalversammlung so wenig eine Rolle wie die Kommunisten, die konsequenterweise gesagt haben, wer eine Revolution nach bolschewistischem Vorbild will, kann sich nicht an Wahlen beteiligen. Das ist ja albern. Wir wissen, die Diktatur des Proletariats lässt sich nur mit Gewalt errichten. Die Situation dieser Nationalversammlung, die nach Weimar ausweichen muss, weil die Situation in Berlin, der Januaraufstand des Spartakus hatte ja stattgefunden, viel zu unsicher war. Diese Nationalversammlung hat im Großen und Ganzen eine brauchbare Arbeit vorgelegt. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Unter den gegebenen Umständen war die Verfassung, die man in Weimar ausgearbeitet hat, eine, die stabil hätte sein können, Deutschland durchaus in eine gute Verfassung gebracht hätte. Und es ist auch bezeichnend, dass innerhalb der Sitzungen der Nationalversammlung keine einzige Partei ernsthaft den Vorschlag gemacht hat, die Monarchie wiederherzustellen. Das heißt, man war sich im Grunde genommen darüber im Klaren, dass dieser Weg tatsächlich alternativlos war, wenn man nicht riskieren wollte, dass sich die Revolution weiter radikalisierte und kommunistische Strömungen in Deutschland an die Macht kamen oder aber die innere Zerrüttung der Verhältnisse einen Oktoberputsch nach russischem Vorbild ermöglichte. Einer der Abgeordneten der Deutschen Nationalen Volkspartei hat allerdings, als die Verfassung dann am 11. August 1919 tatsächlich verabschiedet worden ist, durch die Nationalversammlung gesagt, diese Verfassung könne man in Zukunft nicht lesen, ohne den Text dieses Mordvertrages daneben zu legen. Damit war der Versailler Vertrag gemeint. Nichts von alledem, was da passiert, und das war ohne Zweifel doch eine Leerstelle in der Argumentation des Bundespräsidenten, nichts von alledem, was da jetzt geschieht, kann man begreifen ohne den Versailler Vertrag. Sie werden vielleicht festgestellt haben, dass dieses Thema in den Medien trotz der 100. Wiederkehr kaum eine Rolle spielt. Es gibt den einen oder anderen Vorstoß, vor allen Dingen von Professor Krummeich, der ja auf eine verblüffende Art und Weise seine früheren Anschauungen revidiert. Vor einiger Zeit hat er schon ganz vorsichtig angedeutet, dass Deutschland vielleicht doch nicht alleine schuld am Ersten Weltkrieg war. Dann hat er angedeutet, dass die sogenannte Dolchstoßlegende vielleicht einen rationalen Kern habe. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir seiner Meinung nach doch mal begreifen sollten, welche ungeheure Belastung, und zwar nicht nur materieller, sondern auch psychologischer Art, der Versailler Vertrag für die Deutschen bedeutet hat. Wenn es um die materiellen Belastungen geht, dann wird man eben einfach sagen müssen, Deutschland hatte diesen Krieg verloren. Deutschland hatte faktisch kapituliert, wenn auch nicht dem Wortlaut der Waffenstillstandsvereinbarungen gemäß, aber Deutschland war nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Das war die allgemeine Überzeugung. Deutschland musste, das war auch der obersten Heeresleitung klar gewesen, erhebliche Einbußen im Hinblick auf seinen territorialen Bestand hinnehmen. Man war sich vollkommen klar darüber, dass man Elsass-Lothringen verlieren würde. Man war sich vollkommen klar darüber, dass es in Zukunft einen polnischen Staat geben werde und dass dieser polnische Staat auf jeden Fall Ansprüche auf das ostdeutsche Gebiet Preußens erheben würde. Das alles war vollkommen klar. Womit man aber nicht gerechnet hatte, und das stand eben ganz im Zentrum des Geschehens, das war, dass die Siegermächte der Überzeugung waren, Deutschland müsse nicht nur eine Entschädigung zahlen, Kontributionen sind auch etwas, was nach einem verlorenen Krieg nun einmal auf den Besiegten zukommt. Nein, dass die Alliierten sich vorbehielten, Kriegskosten in unbestimmter Höhe dem Besiegten aufzulasten, ihn gleichzeitig zu entwaffnen und ihn durch entsprechende Brückenköpfe, die man auf deutschem Gebiet errichten würde, so unter Druck zu setzen, dass er außerstande sein würde, diese Bedingungen abzuschütteln. Zwangsweise Abrüstung, nur noch 100.000 Mann her, bestehend aus Berufssoldaten, die Besetzung des entmilitarisierten Rheinlandes und der Brückenköpfe auf der anderen Seite des Rheines durch alliierte Truppen, bevorzugt Kolonialeinheiten. Ich weiß, auch heute hört man gerne, das sei mehr oder weniger Zufall gewesen und keine böse Absicht. Wer es glauben will, wird selig. Das alles sind Faktoren, die ja bereits im Frühjahr 1919 eingeleitet wurden. Gleichzeitig entsteht nicht nur ein polnischer Staat, sondern dieser polnische Staat nutzt die Gelegenheit, um sich Gebiete anzueignen, die, sagen wir einmal, was ihre Bevölkerungsstruktur angeht, mindestens umstritten waren. Das gilt für das westpreußische Gebiet, das gilt für den sogenannten späteren Korridor und es gilt selbstverständlich auch für das Posener Gebiet. Hier vollzieht sich nun etwas, was meiner Meinung nach mit zu den sprechendsten Beispielen für die deutsche Verstörung zu betrachten ist. Es haben sich am Ende des Ersten Weltkrieges in fast allen militärischen Verbänden sogenannte Soldatenräte gebildet. Diese Soldatenräte haben handstreichartig die Macht in ihren militärischen Verbänden übernommen. Selbst Hindenburg hat irgendwann verzweifelt und gesagt, es geht eben nicht anders, die kommandierenden Offiziere sollten doch am besten mit den Betreffenden zusammenarbeiten, um eine geordnete Rückführung in die Heimat der Frontverbände zu ermöglichen. Diese Soldatenräte radikalisierten sich aber, je näher sie der Heimat kamen. Das war das eine. Und in den bis dahin deutschen Gebieten Polens radikalisierten sie sich nur? Nein, sie besorgten das Geschäft der polnischen Seite. Das heißt, selbst wenn die Soldatenräte nur aus deutschen Vertretern bestanden, haben sie ganz bereitwillig erklärt, dass sie selbstverständlich alle polnischen Forderungen erfüllen und ihnen nachgeben würden. Wie ist das zu erklären? Antwort: Man war überzeugt davon, dass alles, was jetzt beschlossen und vereinbart und entschieden würde, nur vorläufig sei. Denn übermorgen, spätestens übermorgen, vielleicht schon morgen, würde es ja die Menschheitsrepublik geben. Und in der Menschheitsrepublik gäbe es weder Grenzen noch Nationalitäten, denn alle Menschen werden Brüder und werden sich selbstverständlich glückselig in den Armen liegen. Und Probleme solcher Art wird es nicht mehr geben. Ich bin mir klar darüber, dass zwischen 1917 und 1920 ungefähr eine Art linke Springflut über die westliche Welt hinweggegangen ist. Die Oktoberrevolution in Russland war ein unglaubliches Faszinosum, vor allen Dingen für die Intelligenz, aber auch für große Teile der Arbeiterschaft. Was die erste Gruppe angeht, muss man dafür nicht viel Verständnis haben. Das ist die typische Verblendung von Intellektuellen. Was die zweite Gruppe angeht, zermürbt durch einen lange dauernden Krieg, in dem sie einen sehr hohen Blutzoll geleistet hat, wird man wenigstens sagen müssen, nun ja. Also die Hoffnung, dass das Ganze irgendwann mal ein Ende haben würde, dafür kann man schon Verständnis haben. Aber diese rote Springflut war eben nicht das Einzige. Das Zweite waren die von dem amerikanischen Präsidenten Wilson geweckten Hoffnungen. Die Vorstellung nämlich, dass wenn schon nicht der Weltsozialismus, dann doch aber die Weltdemokratie kommen werde. Und dass in dieser Weltdemokratie eine Art Parlament der Völker alle Probleme, alle Schwierigkeiten und alle Fragen lösen werde. Wilson selbst scheint noch bis zum Beginn der Gespräche in Paris über die zukünftige Friedensordnung an so etwas geglaubt zu haben. Er betrachtete sich eher als Schiedsrichter. Tatsächlich hatten die Vereinigten Staaten keine unmittelbaren Interessen in Europa. Sie haben ja keine Territorialforderungen an Deutschland gestellt. Aber auch Wilson musste relativ rasch begreifen, dass das so nicht zu machen war. Warum war das so nicht zu machen? Antwort: Er hatte es mit zwei Politikern zu tun, die erstens Angst um ihre Wiederwahl haben mussten. In beiden Fällen, in Großbritannien wie in Frankreich, standen Neuwahlen bevor. Und diese Neuwahlen wurden eben bestritten mit Parolen, die im Kern zweierlei versprachen. Erstens, wir hängen den Kaiser auf. Der war nun einmal das zentrale Hassobjekt, das man durch eine unfassbare Propaganda gegen den Kaiser selbst und gegen die Deutschen in der Vorstellung der Völker zu einer Art Antichrist gemacht hätte. Zum Zweiten aber, der Deutsche zahlt alles. Und mit alles war alles gemeint. Damit waren nicht nur die Kriegskosten gemeint, sondern damit waren Entschädigungen für alle Witwen, für alle Veteranen, für alle Invaliden gemeint. Sie alle, so war die Vorstellung, würden von deutschem Geld erwirtschaftet mit deutscher ökonomischer Kraft profitieren. Und auf die Art und Weise würde man nicht nur die Wunden heilen, die der Krieg geschlagen hatte. Nein, man würde den Völkern einen Sozialstaat geben können, wie er bis dahin eben nur in Deutschland existiert hatte. Und auch den würden die Deutschen bezahlen. Aus der Falle dieser Propaganda kam man schon deshalb nicht mehr heraus, weil sowohl Großbritannien wie auch Frankreich sehr hohe Kredite in den USA hatten aufnehmen müssen, um ihre eigenen Rüstungsausgaben zu bestreiten. Die Vereinigten Staaten bestanden selbstverständlich auf Rückzahlung. Und die Rückzahlung, das wurde Wilson unmissverständlich klargemacht, war nur denkbar, wenn man die Deutschen, Clemenceau, so auspresste wie eine Zitrone. Nur dann würde in die britische wie die französische Kasse genügend Geld fließen, um es dann an die Vereinigten Staaten bzw. deren Banken zurückzahlen zu können. Diese vertrackte Situation hat zur Folge gehabt, dass es in Paris bei den Verhandlungen unter den Alliierten eigentlich die ganze Zeit bloß um die Frage ging, würden sich die allerradikalsten Positionen durchsetzen oder bloß die radikalsten? Die radikalsten liefen darauf hinaus, dass man gesagt hat, also das Deutsche Reich wird in seinem territorialen Bestand beschnitten. Es wird auf Dauer so weit entmachtet, dass es keine Möglichkeit hat, sich dagegen noch einmal zu wehren. Clemenceau wollte eigentlich die dauerhafte Zerschlagung Deutschlands. Er musste sich damit abfinden, dass er diese Forderung weder gegen den britischen Premier Lloyd George noch gegen Wilson durchsetzen konnte. Aber er hat intern, das wissen wir mittlerweile sehr genau, gar kein Hehl daraus gemacht, dass man eben schon die Drucksituation für Deutschland so weit erhöhen werde, dass ein Zerbrechen der deutschen Einheit, ein uralter Traum der Franzosen, dass das Zerbrechen der deutschen Einheit mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintreten könne. Frankreich sollte, so die Vorstellung von Clemenceau, Deutschlands Position in Europa übernehmen. Zu dem Zweck musste Deutschland dauerhaft geschwächt werden. Und das ging bloß, wenn man die Einkreisung Deutschlands aufrechterhielt. Deshalb war man in Paris daran interessiert, dass an der Ostflanke Deutschlands Staaten gegründet würden, die schon aufgrund der Tatsache, dass es sich um Nationalitätenstaaten handelte, also mit einer inhomogenen Bevölkerung, alle von Frankreich auf die eine oder andere Weise abhängig blieben. Sie alle sollten in ein Bündnissystem einbezogen werden, das Deutschland auf die Dauer von allen Seiten einschloss und es mehr oder weniger bewegungsunfähig machte. Dieses Konzept das von französischer Seite vorangetrieben worden ist, hat auf der angelsächsischen Seite relativ früh Kritik gefunden. Als die Bestimmungen des Versailler Vertrages festgelegt waren und die Deutschen sich damit abfinden mussten, dass über diesen Frieden überhaupt nicht verhandelt würde, jedenfalls nicht mit den Besiegten, angesichts dieser Situation haben einige der Beobachter und Teilnehmer der Konferenz sehr früh ihre Besorgnis bekundet. Das betraf einmal Lansing, der eine entscheidende Rolle gespielt hatte, schon am Beginn der Verhandlungen, weil er derjenige war, der den Deutschen versprochen hatte, man würde auf der Basis von Wilsons Vorstellungen eines Friedens ohne Sieger und Besiegte die Verhandlungen aufnehmen. Das sei das Ziel. Lansing hat schon im März 1919 unmissverständlich erklärt, dass ganz klar sei, dass wenn die Franzosen sich mit ihrem Projekt durchsetzten, der Keim für einen weiteren Krieg gelegt sei. Diese Vorstellung hat sicherlich am entschiedensten und am weitreichendsten der Nationalökonom John Maynard Keynes vertreten. Keynes hat gesagt, es ist vollkommen klar, dieser Frieden ist keiner. Er dient eigentlich nur einem einzigen Ziel. Das ist es, ein großes Volk auf Dauer niederzuhalten und so zu demütigen, dass es sich nicht mehr zu erheben wagt. Es ist ganz klar, dass vor allen Dingen Frankreich auf eine Politik der Nadelstiche setzt. Die Deutschen sollen mürbe gemacht werden. Es geht darum, ihre Moral zu zerstören und auf diese Art und Weise einen Konkurrenten auszuschalten, von dem die Franzosen genau wissen, dass sie ihn in offener Konkurrenz nicht ausschalten können. Und auch er hat betont, vor allen Dingen die Grenzveränderungen im Osten gegenüber Polen würden in sich den Keim eines neuen Krieges bergen. Winston Churchill hat später für sich in Anspruch genommen, er habe sogar die Prophezeiung abgegeben, innerhalb von 20 Jahren werde es wegen des Korridors zu einem zweiten Krieg kommen. Diese Sachverhalte und die Tatsache, dass schon die damals Agierenden sehr genau gewusst haben, was diese Friedensordnung, diese sogenannte Friedensordnung letztlich bedeuten würde, das alles spricht meiner Meinung nach dafür, dass man vielleicht doch noch mal darüber nachdenken sollte, wie man diesen Versailler Vertrag beurteilt. Es ist heute in Mode, so zu tun, als ob er eben doch eine ganze Reihe von konstruktiven Möglichkeiten geboten hätte und alles in allem gar nicht so schlimm war. Diese Auffassung kann man natürlich vertreten, wenn man sich das Kriegsende von 1945 ansieht. 1945 ist ja in vieler Hinsicht auch eine Schlussfolgerung der selben Siegermächte oder in vieler Hinsicht selben Siegermächte gewesen, die 1918-19 beteiligt waren. Dieses Mal wurde Deutschland besetzt, dieses Mal hat man es so zerschlagen, dass tatsächlich eben eine völlig andere Situation eintrat und dieses Mal hat man die Besetzung und selbstverständlich eben auch die Ausbeutung und Entwaffnung der Deutschen so lange aufrechterhalten, wie man es selbst für nötig hielt. Aber wenn man nicht diese Perspektive einnimmt, sondern sich in die Situation der damals Lebenden versetzt, dann muss einem klar sein, dass dieser Friedensvertrag als eine Ungeheuerlichkeit erschien. Eine Ungeheuerlichkeit, die prompt in dem Augenblick, als die Friedensbedingungen bekannt wurden in Deutschland, zu Massenprotesten führte. Etwas salopp könnte man sagen, also dieselben Leute, die ein halbes Jahr zuvor unter roten Fahnen und der Parole der Menschheitsverbrüderung durch die Straßen gezogen waren, das sind dieselben, die jetzt die schwarz-weiß-roten Fahnen wieder herausholen, die Wacht am Rhein singen und gegen den Schandfrieden protestieren. Der Regierungschef Scheidemann erklärt vor der Nationalversammlung, die Hand müsse verdorren, die diesen Vertrag unterzeichne. Friedrich Ebert kann nur mit äußerster Mühe davon abgehalten werden, von seinem Amt als Reichspräsident zurückzutreten, aus schierer Verzweiflung über das, was geschieht. Die sozialdemokratische Regierung des Landes Preußen gibt eine öffentliche Erklärung ab, in der sie dazu auffordert, den Vertrag auf gar keinen Fall zu unterschreiben. Selbst die Besetzung des Reichsgebietes sei eher in Kauf zu nehmen, als das hinzunehmen, was einem da zugemutet werde. Die einzige Gruppierung, die von Anfang an willens ist, zu unterschreiben, ist die USPD. Die USPD kann einfach dem Gedanken nicht loslassen, dass die Zukunft eine rote sein wird und man sich über solche Kleinigkeiten wie die Bestimmungen eines Vertrages doch gar keine Gedanken machen müsse, weil eben spätestens am nächsten Tage sowieso alles anders sein werde und so etwas Lächerliches wie Diplomatie und Völkerrechtsverträge gar keine Rolle mehr spielen würden. Aber Sie sind mit dieser Position doch sehr, sehr einsam mittlerweile. Selbst in Ihren eigenen Reihen gibt es Leute wie Kautsky, der noch kurz zuvor öffentlich erklärt hatte, ja, tatsächlich, Deutschland trägt alleine Schuld am Kriegsausbruch von 1914. Ja, tatsächlich, wir sind diejenigen gewesen, die die Welt in den Abgrund gestürzt haben. Wir sind die Schuldigen. Und natürlich ist klar, dass wir dafür eine Bestrafung zu erwarten haben. Kautsky revidiert sich. Ihm sei nicht klar gewesen, welche Akten er nicht gelesen habe und wie man bestimmte Aussagen eigentlich zu verstehen hatte. Und er sei entsetzt darüber, dass die Alliierten aus seinen Äußerungen, aber nicht nur seinen Äußerungen, sondern auch den anderer seiner Parteifreunde, jetzt offenbar eine Waffe gegen die Deutschen schmiedeten. Denn Clemenceau war selbstverständlich über solche Äußerungen begeistert und hielt sie der deutschen Delegation entgegen und sagte, eure eigenen Leute sagen doch, dass ihr schuld seid. Schuld, Schuld, Schuld. Die Behauptung der deutschen Kriegsschuld war tatsächlich auf der Seite der Alliierten das Argument, mit dem man glaubte, alles rechtfertigen zu können. Und sie war auf der Seite der Deutschen das, was die größte Empörung auslöste. Stärker noch als die Gebietsverluste, stärker noch als die materiellen Einbußen, stärker noch als die erzwungene Entwaffnung. Der Kriegsschuldartikel, die Behauptung, Deutschland sei alleine und sei aufgrund von Böswilligkeit schuld an diesem Krieg, das war tatsächlich etwas, was aus der Sicht der allermeisten Deutschen als nicht hinnehmbar galt. Die entscheidende Frage war bloß, was tun? Im Grunde genommen hat sich im Sommer 1919 abgezeichnet, dass es nur zwei Optionen gab. Die eine unterzeichnen unter Protest, wobei klar war, der Protest war wirkungslos. Die zweite Verzweiflungspolitik. Es ist tatsächlich so, dass in den Köpfen einiger Sozialdemokraten, wie zum Beispiel August Winnig, damals die Vorstellung umging, es bleibe nichts anderes über. Es gab die Vorstellung, einen sogenannten Oststaat zu bilden, im Grunde genommen so wie am Beginn der napoleonischen Kriege, als das Yorkshire Korps in Ostpreußen sich plötzlich für neutral erklärt hat und gesagt hat, wir warten ab, was kommt, und der König von Preußen sich damit abfinden musste, dass einer seiner Generäle die Frechheit besaß, nicht nur seine Befehle zu ignorieren, sondern eben sagte, um des höheren Gutes, nämlich der Freiheit Deutschlands, sei es in dieser Situation nötig, nicht nur Befehle zu ignorieren, sondern notfalls eben auch seiner Majestät den eigenen Kopf zu Füßen zu legen, wenn es denn das Vaterland rette. York hatte das getan, wissend, dass natürlich Truppen Napoleons noch in Deutschland standen, aber in der Hoffnung, es würde Entsatz aus dem Osten kommen und die Russen würden Seite an Seite mit den Preußen den Erzfeind Frankreich schlagen. Solche Vorstellungen geisterten herum. Walter Rathenau hatte Ähnliches sogar schon im Herbst 1918 formuliert. Er hatte erklärt, angesichts dessen, was die Siegermächte mit Deutschland planten, bleibe nur noch eine Levée en masse. Und er hat in seinen Lebenserinnerungen ja geschildert, nicht nur mit welcher Intensität das diskutiert wurde, sondern wie viel Zustimmung er dafür erhalten hat. Allerdings hat damals die oberste Heeresleitung erklärt, dass so etwas im Grunde genommen kollektiver Selbstmord wäre. Deutschland wäre nicht in der Lage, einem neuerlichen Angriff der Alliierten zu überstehen. Und vor allen Dingen würde danach die Reichseinheit zerbrechen, gar nicht zu reden von der Gefahr, dass eine kommunistische Revolution drohe. Das alles müsse man natürlich im Blick behalten. August Winnig und einige Leute aus der Militärführung waren aber willens, dieses Risiko einzugehen, weil sie glaubten, eine andere Option gäbe es nicht. Die Verzweiflung in den Reihen des Militärs erklärte sich auch daraus, dass die Alliierten im Grunde schon in der Phase der Waffenstillstandsverhandlungen erzwungen hatten, dass die deutsche Armee sich auflöste. Es gab bereits im Winter 1918 kaum noch Verbände, nicht einmal die Gardeeinheiten hier in Berlin galten noch als zuverlässig. Der Kaiser fragte etwas verzweifelt, aber was denn mit dem Fahneneid sei, woraufhin man ihm erklären musste, dass in einer solchen Situation dieser Fahneneid im Grunde keine Bedeutung habe. Die Auflösung der militärischen Verbände, das haben natürlich auch die Sozialdemokraten gesehen, musste in irgendeiner Art und Weise korrigiert werden, schon wenn man bloß als Regierung überleben wollte. Daraufhin hat Noske als Reichswehrminister versucht, Arbeiterregimenter aufzustellen, musste aber erleben, dass die Arbeiterklasse auf alles Mögliche Lust hatte, aber nicht darauf, noch mal eine Uniform anzuziehen. Und daraufhin hat Noske gesagt, wenn das so ist, dann bleibt wohl nichts, dann muss ich diejenigen nehmen, die kommen. Und wer kam? Naja, es kamen also diejenigen, die nicht wussten, wo sonst hin. Es kamen diejenigen, die als Offiziere und Unteroffiziere der Überzeugung waren, egal was für eine Staatsform, es gilt Deutschland zu dienen, also dann dienen wir eben jetzt so Deutschland. Und die dritte Gruppe, das waren eigentlich dieselben Leute, die auch schon 1914 freiwillig zu den Fahnen geeilt waren. Das waren vor allen Dingen Oberschüler und Studenten, die sich in großer Zahl wenigstens als Zeitfreiwillige für die dann sogenannten Freikorps meldeten. Das war die einzige funktionstüchtige militärische Gruppe von Einheiten, die es damals in Deutschland gab. Und so viel Negatives man über die Freikorps sagen kann, aber diesen Sachverhalt kann man eben nicht ignorieren. Und Noske hat gesagt, naja, wenn ich die Wahl habe zwischen einem fähigen Konservativen und einem unfähigen sozialistischen Offizier, dann wähle ich jedenfalls den fähigen Konservativen. Er war sich völlig darüber im Klaren, dass die Freikorpsführer ihn und die Republik nicht liebten. Das war ihm natürlich klar. Aber welche Alternative hätte es geben können? Die Führer der bedeutendsten Freikorps haben in dem Augenblick, in dem die Unterzeichnung des Versailler Vertrages bevorstand, erklärt, sollte es tatsächlich dazu kommen und sollte dann tatsächlich die Auslieferung von Offizieren des deutschen Heeres aus dem Ersten Weltkrieg vollzogen werden, sie auf der Stelle ihren Gehorsam gegenüber der Republik kündigten. Darauf konnte Noske bloß mit einem flehentlichen Bitten reagieren. Man werde alles tun, um das zu verhindern, aber bitte, bitte, wenn ihr von der Fahne geht, dann gibt es zwischen uns und der Roten Flut keinen Damm mehr. Denn diese Drohung, dass in Deutschland nicht nur der Einmarsch der Alliierten drohte, sondern ein Umsturz nach russischem Vorbild, war keineswegs gebannt. Und die Angst vor dem, was das bedeutete, wuchs im Laufe des Jahres 1919 immer stärker. Die Nachrichten, die aus Russland kamen, aber auch die Nachrichten, die aus dem kommunistisch gewordenen Ungarn kamen, waren so drastisch und so furchtbar, dass sich ein Meinungsumschwung in der Bevölkerung vollzog von einer Dramatik, die man sich kaum vorstellen kann. Dieser Sachverhalt ist meiner Meinung nach das eigentlich Entscheidende, wenn man sich die Frage stellt, wie kann es sein, dass in einer Nation, die 1919 mit überwältigender Mehrheit für demokratische Parteien stimmt und offenbar der Meinung ist, dass nicht nur die republikanische Staatsform, sondern all das, was man traditionell mit westlichem Denken verknüpft, der richtige Weg sei, diese Überzeugung innerhalb von weniger als 2 Jahren bis zur nächsten Reichstagswahl verloren hat? Die Antwort lautet radikale Desillusionierung. Der Außenminister Brockdorff-Rantzau, auch er hat sein Amt niedergelegt, um den Vertrag nicht verantworten zu müssen, hat davon gesprochen, die Alliierten hätten alles, was sie als Angebot formuliert haben, als Kriegslist gegen die Deutschen genutzt. Sie hätten die Deutschen bewusst in eine Falle gelockt, sie wehrlos gemacht und sie mit schönen Versprechungen, die niemals irgendetwas wert gewesen seien, in eine solche Situation manövriert, aus der es kein Entkommen mehr gegeben habe. Für diese Annahme spricht vieles. Wobei ich betonen möchte, dass die Naivität des Verhaltens der meisten Verantwortlichen den Alliierten natürlich in einer Weise in die Hände gespielt hat, dass sie oft ihr Glück gar nicht fassen konnten, was die Deutschen da so taten und veranstalteten. Womit ich auf einen letzten Aspekt kommen möchte. Ich muss zugeben, ich habe vor einigen Jahren ja mal ein Buch, ich will jetzt nicht sagen geschrieben, ich habe es eher zusammengestellt, über das Kriegsende 1945. Das habe ich damals aus einem eigentlich ganz ähnlichen Impuls getan, wie demjenigen, der mich jetzt dazu gebracht hat, etwas über das Jahr 1919 zu schreiben. Denn es ging mir zunehmend auf die Nerven, in welcher Art und Weise uns erklärt wurde, dass wir nicht nur für die Befreiung vom Faschismus dankbar zu sein hatten, sondern was sich da angeblich 1945 in Deutschland vollzogen hat. In dem, was man wahrscheinlich so das Kollektivgedächtnis nennen muss, erscheint 1945 ja heute weitgehend so, dass freundliche GIs in ihren Jeeps in deutsche Dörfer fuhren und kleinen lachenden Kindern die erste Schokolade und das erste Chewing Gum seit langem anboten. Und dass das höflich gesagt nicht die ganze Wahrheit ist, liegt wohl auf der Hand. Und so ist es eben auch im Hinblick auf das Jahr 1919 wichtig, sich folgende Sachverhalte klarzumachen. In Deutschland sterben noch einmal über 100.000 Menschen, vor allen Dingen alte, kranke und sehr viele Kinder, weil die Alliierten nicht bereit sind, die Hungerblockade aufzuheben. Der Kriegszustand ist beendet, aber die Briten beharren darauf, die Blockade muss bleiben. Gleichzeitig werden die Deutschen nicht nur gezwungen, Lokomotiven, fahrendes Gerät, sondern auch Milch- und Fleischvieh abzuliefern. Das führt zu Zuständen bis in den Herbst 1919, von denen man sich kaum eine Vorstellung machen kann. Die Verzweiflung ist unglaublich groß. Die Stadtverwaltung Berlins beispielsweise schreibt immer wieder Hilfeersuchen an die Reichsregierung. Sie möchte doch bitte irgendetwas unternehmen, um die Versorgung vor allen Dingen der ärmeren Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Es tritt ein Zustand sozialer Verwahrlosung von unfassbaren Ausmaßen ein. Natürlich sind unglaublich viele Waffen in Umlauf. Die Soldaten, die man verabschiedet hat, verfügen weiter darüber, requirieren, was sie requirieren können. Man muss zum ersten Mal Überfallkommandos in den deutschen Polizeieinheiten aufstellen, nach amerikanischem Vorbild, weil man sonst den Raubüberfällen, der Raubüberfälle überhaupt nicht mehr Herr wird. Jugendprostitution, Kriminalität steigt selbstverständlich, alle Formen schwerer Kriminalität, Mord, Raub, Vergewaltigung steigen drastisch an, gleichzeitig die Zahl der Selbstmorde. Es ist tatsächlich ein Zustand kollektiver Verzweiflung. Äußert sich auch in Tanzwut und den merkwürdigsten religiösen Angeboten, die gemacht werden. Alle möglichen Messiasse und Gurus treten auf und versprechen, dass alles, wenn man ihnen und ihrem Weg folgt, also beispielsweise nur noch Kohlrabi isst, besser wird, zwar nicht die Klimakatastrophe aufgehalten werden kann, aber die Erneuerung des deutschen Vaterlandes bevorsteht. Oder man aber in freier Liebe endlich den deutschen Messias zeugt. Auch das war eine Option, die tatsächlich ganz ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Einige der Beobachter fühlten sich an das ausgehende Mittelalter erinnert. Tanzwut, Chiliasmus, also die Vorstellung, dass ein tausendjähriges Reich bevorsteht und es zu einem totalen Umsturz der ganzen bestehenden Ordnung kommt. Das alles hatte sich damals in den Köpfen und vor allen Dingen in den Herzen der Menschen festgesetzt. Von Normalität keine Spur. In dieser Situation hat der Historiker Karl Alexander von Müller einen befreundeten Reichswehroffizier besucht. Und der wiederum hat ihm vorgeführt, was er da so machte. München war Räterepublik gewesen. In München hatten nicht nur Kommunisten, sondern sogar Anarchisten mal die neue Welt geprobt, wenn auch nur im Kleinen. Das Ganze war nach relativ kurzer Zeit zusammengebrochen. Regierungstruppen und Freikorps haben dem Spuk ein Ende bereitet. Aber die Grundtendenz war stark gewesen, wenn auch nur vorübergehend. Und dieser Offizier, mit dem Müller befreundet war, der bildete jetzt Offiziere aus und Mannschaftsdienstgrade. Die sollten die Leute davon überzeugen, dass alles so nicht richtig sein könne. Und naja, die Republik hatte sich gesagt, die werden dann sozusagen eine Art Landeszentrale für politische Bildung eröffnen. Aber ganz so war es nicht, denn die verantwortlichen Offiziere hatten eher ein paar andere Ziele im Auge. Unter denjenigen, die da auftreten, war einer, den Müller beobachtete. Und er sagte dann zu dem Bekannten: Weißt du, dass du da einen Naturtenor hast? Und er sagt, wieso? Ja, sagt der Müller, das ist nicht so, dass er spricht, es spricht aus ihm. Dem gelang es, seine Kameraden in einem solchen Maße in Bann zu schlagen, wie das sonst kein anderer konnte. Und ganz offenbar hatte er das vierte Lebensjahrzehnt erreichen müssen, um diese Gabe an sich selbst zu entdecken. Und Sie ahnen bereits, von wem die Rede ist. Das war Adolf Hitler. Müller hat noch eine andere aufschlussreiche Szene in seinen Lebenserinnerungen beschrieben, die ich persönlich noch wesentlich sprechender finde. Er schildert da, wie Anfang der 20er Jahre seine Studenten ihn fragen, ob denn der Herr Professor nach dem Ende des Seminars mit ihnen noch zu einer politischen Veranstaltung gehen werde. Und Müller fragt ja, wo sie denn hin wollten. Und dann sagten sie, ja, das Winterquartier des Zirkus Krone. Große Anlage in München, die dann auch für andere Veranstaltungen vermietet wurde. Und Müller schildert, wie er mit den Studenten dahin geht und dann den Mann, den er damals schon einmal gesehen hatte, wieder sieht. Mittlerweile kein ganz Unbekannter mehr, aber eher ein Münchner Lokalmatador. Und Hitler spricht über 2 Stunden, ist zum Schluss schweißgebadet und wird immer wieder unterbrochen. Und er kennt im Wesentlichen nur ein Thema, die Bedrohung Deutschlands. Die Bedrohung Deutschlands durch den Bolschewismus und die Bedrohung Deutschlands durch die Folgen des Versailler Vertrages. Und Müller sagt, dieselben Studenten, die er kennengelernt hat, wie sie mit roten Fahnen die Internationale singend, pazifistische Parolen brüllend an der Hochschule gewesen waren, das sind dieselben, die mit Tränen in den Augen aufspringen und Deutschland, Deutschland über alles singen. Das sind dieselben Menschen gewesen. Dass das möglich war und dass ein derartiges Umschlagen der Stimmung möglich wurde, das hat im Wesentlichen seine Ursache in dem, was im Jahr 1919 geschehen ist. Wenn man das nicht zur Kenntnis nehmen will, kann man auch das nicht verstehen, was dann folgt. Ich will damit nicht sagen, der Wagen wurde 1919 auf die schiefe Ebene gesetzt und musste nun zwangsläufig 1933 in diesen Abgrund stürzen. Das ist damit nicht gesagt. Vielleicht, und der Historiker tut sich mit einem solchen vielleicht ja immer schwer, hätte es auch anders kommen können. Unter sehr, sehr günstigen Umständen. Und wenn die Menschen und vor allen Dingen diejenigen, die außerhalb Deutschlands die Verantwortung hatten, besonnener und klüger gewesen wären, als sie es gewesen sind. Und wenn sich der Weltgeist nicht mit unserem Volk diesen üblen Scherz erlaubt hätte, uns 1918 diesen Krieg verlieren zu lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.